Ja, guten Abend auch von mir. Ich heiße Ruth und ich bin Mitglied der Agape-Gemeinschaft und ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf. Ich möchte heute schwierige Fragen adressieren, die bei der Beschäftigung mit dem Alten Testament aufkommen können. Okay, das ist jetzt unser Thema heute, aber vorab ist es mir ganz wichtig zu sagen, das Alte Testament ist wundervoll. Ich liebe das Alte Testament. Es ist das Buch des Bundes, das Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und wir Christen glauben, dass es uns die Wahrheit offenbart. Darüber, wie Gott die Erde und die Lebewesen geschaffen hat und über seinen Weg mit allen Menschen. Was für uns Christen besonders wichtig ist natürlich, ist, dass wir Jesus bereits im Alten Testament finden. Immer wieder gibt es Ankündigungen des Messias in Worten und auch symbolisch in Bildern. Und das ist für mich jetzt persönlich das Allerwichtigste, aber es ist noch lang nicht alles. Ich liebe die Berichte des Alten Testaments, die uns so viel über Gott und den Menschen sagen. Ich liebe die Personen, die dort porträtiert werden. Das sind fast nie einfach nur so die Guten oder die Bösen, sondern das sind so ganz vielschichtige Persönlichkeiten, die erfahrene Entwicklung. Die können uns Vorbilder sein und gleichzeitig sind sie fehlerhaft. Ich liebe die philosophische Tiefe des Buches Hiobs, die Poesie der Propheten und ich liebe die Psalmen, mit denen wir lernen zu beten. Ich liebe die Sprüche. Hier finden wir handfeste Weisheit für das alltägliche Leben. Und wenn du verzweifelst daran, dass du doch alles richtig machst, gemäß der Sprüche, und es dennoch nicht so läuft, wie erhofft, dann liest du einfach im nächsten Buch weiter, weil der Prediger verzweifelt mit dir über die Unberechenbarkeit und die Ungerechtigkeit des Lebens. Die Bibel versteht dich. Nur wir verstehen oft die Bibel nicht. Es ist nämlich auch oft schwierig, im Alten Testament zu lesen. Ja, es gibt vieles, über das wir als Menschen, die von der christlichen Ethik geprägt sind, stolpern. Aber wir müssen uns auch mit diesen Textstellen auseinandersetzen. Es hilft nichts, sie zu ignorieren und dann vielleicht auch noch gleichzeitig zu sagen, jedes Wort der Bibel soll von uns gelebt werden. So funktioniert's nicht. Also ich wiederhole es, es ist wichtig, dass wir uns den schwierigen Abschnitten stellen, ja, dass wir eine Haltung dazu gewinnen, die wir in unseren Glauben an den Gott der Bibel integrieren können. Das ist einfach wichtiger Bestandteil eines reifen Glaubens, dass wir nicht einfach ausblenden, was uns an der Bibel erschreckt oder so tun, als gäbe es diese Dinge nicht. Und außerdem, wenn wir unseren Kindern oder unseren Hauskreisgästen, Gästen im Alpha-Kurs eine Bibel in die Hand drücken, die lesen das, die lesen auch diese Abschnitte. Und wir müssen ihnen helfen können, damit klarzukommen, damit sie das nicht als Stolpersteine für ihren Glauben erfahren. Wir sollten in der Lage sein, Rede und Antwort zu stehen, zu allen Fragen der Bibel, nach innen und nach außen. Was meine ich denn jetzt überhaupt damit? Solche Stellen, die ich meine, sind zum Beispiel Kriegsgeschichten oder andere Berichte, in denen Gewalt vorkommt. Noch schwieriger sind oft für uns die Gebote, weil hier fühlen wir uns ja direkt angesprochen. Und dann fragen wir uns, muss ich jetzt diese Gebote halten? Oder nur manche? Und wenn nur manche, wie soll ich denn dann auswählen? Und das ist jetzt das Anliegen meiner Predigt heute. Ja? Also ich möchte Hilfestellung geben für eine Auseinandersetzung mit schwierigen Stellen des Alten Testaments und ich konzentriere mich dabei jetzt mal vorwiegend auf die Gebote. Und wie immer gilt, prüft alles, behaltet nur das, was euch Segen bringt und was gut ist. Okay, los geht's. Also ich gebe jetzt ein paar Beispiele für Gebote im Alten Testament, die für uns heute Stolpersteine sein können. Wir fangen mal an mit Gesetzen, in denen Frauen als Besitz gelten. 5. Mose 24,1. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und so weiter. Ein weiteres Beispiel. Wenn jemand eine Frau heiratet, zu ihr eingeht und ihrer überdrüssig wird und legt ihr etwas Schändliches zur Last und bringt ein böses Gerücht über sie auf und spricht, diese Frau habe ich geheiratet und als ich zu ihr ging, fand ich sie nicht als Jungfrau, so sollen Vater und Mutter der jungen Frau die Zeichen ihrer Jungfräulichkeit nehmen und vor die Ältesten der Stadt im Tor bringen. Und dann kommt ein längeres Verfahren, dafür haben wir jetzt nicht Zeit. Also das ist sozusagen die Anklage und dann geht es noch auf der anderen Seite weiter. Wenn das dann nicht stimmt, was der Mann gesagt hat, dann heißt es, und die Ältesten der Stadt sollen den Mann nehmen und züchtigen und ihm eine Buße von 100 Silberstücken auferlegen und sie ihrem Vater geben, weil der Mann über eine Jungfrau in Israel ein böses Gericht aufgebracht hat. Und er soll sie als Frau behalten und darf sie sein Leben lang nicht entlassen. Ist aber die Wahrheit, dass sie nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Okay, noch ein Beispiel. Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist und ergreift sie und schläft bei ihr und wird dabei betroffen, so soll der, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt angetan hat. Und er darf sie nicht entlassen sein Leben lang. Gut, dann habe ich noch ein Beispiel zu Sklaverei. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin schlägt mit einem Stock, dass sie unter seinen Händen sterben, muss er bestraft werden. Bleiben sie aber einen oder zwei Tage am Leben, so soll er nicht bestraft werden, denn es ist sein Geld. Und noch ein Gebot, dann haben wir es. Das kennen viele von euch. Du sollst geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Gut, das lasse ich jetzt mal zunächst so stehen. Und keine Sorge, es wird heute noch auferbaulicher. Aber wir lassen das jetzt erstmal stehen und fragen, okay, wir lesen jetzt Bibel. Was kann uns helfen, wenn wir mit diesen Bibelstellen konfrontiert sind? Wir wollen als Christen nach der Bibel leben. Was tun wir jetzt? Und dazu möchte ich euch im Prinzip zwei wesentliche Gedanken weitergeben. Das erste. Das Alte Testament zeigt uns die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist eine Geschichte mit einer Entwicklung. Gott hat zu bestimmten historischen Zeitpunkten zu einem bestimmten Volk gesprochen. Das Volk der Juden im Alten Testament lebte in völlig anderen Lebensumständen als wir. Das Alte Testament zeigt die Geschichte Gottes mit diesem Volk. Gott hat sich ihnen vorgestellt und er hat sie behutsam in seine Denkrichtung geführt. Aber er hat auch ihre Lebensumstände berücksichtigt. Und da macht es Sinn, dass eine Frau nicht einfach so in die Wüste geschickt wird, sondern dass sie einen Scheidebrief bekommt, damit ihr Vater sie nämlich wieder aufnimmt und sie versorgt werden kann. Das war damals ein Fortschritt. Oder in einer Welt, in der alle Völker Sklaven haben, in der Sklaven zur Standardkriegsbeute gehören und die Landwirtschaft und die Wirtschaft am Laufen halten, ist es hilfreich, Gebote zum Umgang mit Sklaven zu erlassen, auch wenn das Herz Gottes, wie Jesus Christus es uns gezeigt hat, alle Menschen liebt und achtet und damit letztlich gegen Sklaverei steht. Dann noch zu dem letzten Gebot mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damals gab es Mord und Totschlag zwischen den Stämmen und den Völkern ohne Völkerrecht, ohne internationalen Gerichtshof oder solche Dinge. Und dann war es oft so, wenn du einen aus meinem Dorf tötest, bringe ich dein ganzes Dorf um. Wenn du mir ein Auge ausstichst, mache ich dich ganz blind. Gott versucht mit Auge um Auge, Zahn um Zahn der Gewaltspirale Einheit zu gebieten. Ja, er stellt da nicht eine ewige Ethik auf, sondern in dieser Zeit und Situation sagt er, stopp mit der Gewalt, nie mehr als dir geschehen ist. Also wir sehen, dass wir den historischen Kontext berücksichtigen müssen. Anders geht es gar nicht, wenn wir heute nicht im Namen der Bibel Menschen steinigen wollen zum Beispiel. Wenn wir den historischen Kontext berücksichtigen, dann gelingt es uns, die Liebe Gottes hinter diesen Geboten zu sehen. Die Richtung, in die er mit den Menschen gehen will, ist immer Liebe. Jeder Mensch ist kostbar und hat Würde. Und auch das haben wir aus der Bibel gelernt. Wenn wir suchen, dann finden wir diese Absichten Gottes auch in seinen Gesetzen im Alten Testament. Der Mann darf nicht willkürlich seine Frau beschuldigen, es muss ein Verfahren geben, die Sklaven haben Rechte, die Gewaltspirale wird gestoppt. Es ist eine Richtung, in die Gott mit diesem Volk gegangen ist, nicht eine Anweisung für uns heute. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus ist immer die größte Autorität für uns. Und Jesus hat sich zu diesen Fragen explizit geäußert. Er wurde gefragt, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sprachen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Also Jesus sagt hier explizit, dieses Gebot war nicht der eigentliche Plan Gottes. Aber weil die Herzen zu diesem Zeitpunkt so hart waren, gab Gott ihnen das Gebot, der Frau immerhin einen Scheidebrief zu schreiben. Mehr war nicht möglich, so interpretiere ich das jetzt. Gott hätte es anders gewollt nach seinem ursprünglichen Plan, aber die Herzen waren zu hart. Und so geht Jesus auch mit den anderen Geboten um. Er zeigt ganz klar auf, dass sie Zwischenschritte waren, quasi angepasst an ihren Herzenszustand, dass aber Gottes ursprünglicher Plan viel weiter geht. Es geht um Beziehung, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Wir schauen uns das jetzt an mehreren Beispielen an. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also wir sehen, Jesu Gebot geht weit über das Nicht-Töten des Alten Testaments hinaus. Ja, wir sollen nicht mal mit Worten jemand anders abwerten. Und wir sollen immer Versöhnung suchen. Das ist viel mehr, als nur den anderen nicht umzubringen, natürlich. Ja. Und das ist das Ziel. Das Gebot, das immer in den 10 Geboten steht, war nicht Gottes endgültige Absicht, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Dies geht viel weiter. Okay, noch ein Beispiel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus geht es hier wie so oft mehr als nur um eine äußere Handlung, sondern es geht um unser Herz und unsere Gedanken. Ja, wir sollen auch mit dem Herzen einander ehren, nicht nur äußerlich. Wir sollen andere respektvoll ansehen, nicht sie zu Objekten machen. Es ist kein äußeres Gesetz, was Jesus da fordert, sondern eine Herzenshaltung. Okay, noch ein Beispiel. Jetzt kommt was wir gerade gehört haben. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wir erkennen hier also ein Muster. Jesus sagt, die Gebote im Gesetz sind nicht das, was Gott letztlich im Sinn hatte. Was er will, ist ein Herz, das liebt. Dieser Anspruch ist natürlich um ein Vielfaches höher. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, weil gleichzeitig ist die Gnade auch viel größer. Ja, wenn wir das nicht schaffen, und wir werden in der Regel diesen Anspruch auch nicht ganz schaffen und erfüllen können, dann trifft uns nicht die Strafe, sondern es trifft uns die Gnade Gottes. Hier zeigt Jesus uns auf, was Gottes Sehnsucht für uns ist. Die Lösung dafür, dass wir dieses Ziel nie ganz erreichen können, hat er aber selber mitgeliefert. Er selbst, Jesus selbst ist die Lösung. Er hat uns befreit von Schuld und Versagen. Er hat uns Gottes umfassende Gnade gezeigt durch seinen Tod am Kreuz. Okay, das war jetzt mein erster Punkt von zweien. Die Gebote des Alten Testaments sind in eine bestimmte Zeit hineingesprochen. Sie zeigen nicht Gottes letzten Willen für uns. Diesen hat uns Jesus offenbart, der das Gesetz nicht aufgehoben, sondern erfüllt hat. Okay, ich komme zum zweiten Punkt. Die Gesetze des Alten Testaments sind Bundesgesetze. Sie sind Teil einer speziellen Vereinbarung zwischen Gott und den Nachkommen Abrahams. Es waren Regeln für ihren besonderen Bund und für eine gewisse Zeit. Die anderen Völker mussten sich nicht daran halten. Und jetzt kommt was mir ganz wichtig ist und ich denke, was auch vieles klärt. Wir leben als Christen nicht in diesem alten Bund. Das Alte Testament ist aber das Buch des Alten Bundes. Und dieser wurde von Jesus Christus durch den neuen Bund ersetzt, der unser Bund ist. Wir sind als Christen in diesen neuen Bund eingetreten. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Und er nahm das Brot, danke und brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Luther hat ursprünglich übersetzt das Neue Testament, weil Testament und Bund ist das gleiche Wort. Das Alte Testament ist der alte Bund. Mit dem Ende des alten Bundes und dem Beginn des neuen war nicht nur der Opferdienst im Tempel obsolet, sondern auch alle anderen Gebote des alten Bundes sind damit so in dem Sinn nicht mehr gültig. Und wenn man mal danach sucht, was ich natürlich getan habe, steht das erstaunlich oft in den Briefen des Neuen Testaments. Ich habe leider heute nicht die Zeit, das alles euch vorzutragen, aber ich wähle mal was aus. Hebräer 7,18. Damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. So ist Jesus Bürge eines viel besseren Bundes geworden. Also hier gibt es eine ganz klare Aussage. Das frühere Gebot ist aufgehoben. So steht es im Hebräerbrief. Wir machen mal weiter im Hebräerbrief. Nun aber hat er, also Jesus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus, jetzt wird aus dem Alten Testament zitiert, ne, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Und so weiter. Indem er sagt, also immer noch Hebräerbrief, einen neuen Bund, hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. So viel der Hebräerbrief. Die Gesetze des alten Bundes sind nicht auf uns ausgerichtet gewesen. Wir leben im neuen Bund. Jesus hat den alten Bund aufgehoben, er hat das Gesetz erfüllt und einen neuen Bund eingesetzt. Und das ist unserer, den wir als Christen haben. Und deswegen müssen wir uns nicht an die Gebote des alten Bundes halten, sondern sie aus dem Blickwinkel des neuen Bundes, aus dem Blickwinkel von Jesus müssen wir sie ansehen, deuten und für uns persönlich einordnen. Und dem Autor des Hebräerbriefs war das so wichtig, das zu schreiben, weil sie waren in Gefahr, sich zusätzlich zum christlichen Glauben noch auf die Gebote zu stützen, so quasi sicherheitshalber. Und er sagt dann nicht, das Gesetz ist falsch, aber die Rückkehr dorthin, die wäre falsch. Es war von Gott, aber es war vorläufig. Seine Zeit ist vorbei. Es ist wie so ein Das Bild habe ich jetzt von der Karin, die hatte eine gute Idee. Wie ein Ersatzrad, das nicht für lange Strecken gedacht ist. Also ich komme mit dem Ersatzrad zur Werkstatt, aber dann ziehe ich nicht wieder Ersatzräder drauf, sondern neue Reifen. Gut, also und manchmal ist es ja so, manchmal ist gar nicht falsch, worauf wir uns zusätzlich stützen, aber es ist ein Ersatz für Jesus. Und dieser Ersatz kann sehr wohl fromm aussehen oder religiös sein. Sogar Religion ist sogar ein ganz klassischer Ersatz für eine Beziehung zu Jesus. Also das ist so auch ein bisschen eine Definition für Religion. Man sucht Halt in Regeln und Anweisungen, um auf der sicheren Seite zu sein, anstatt die Offenheit einer Beziehung zu leben. Und darum ist der Ruf nach Regeln auch oft etwas, was fromm klingt, aber wo wir prüfen müssen, hilft das wirklich den Menschen, intensiver mit Jesus zu leben. Jetzt zitiere ich nochmal was aus dem Galaterbrief, wo es auch um das Gesetz geht. Hier sagt Paulus, denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Mir geht es jetzt hier gar nicht um das Thema Fluch, das müsste man nochmal anders vertiefen. Paulus macht hier ganz deutlich, dass man auch nicht einzelne Gebote auswählen kann. In dieser Situation ging es darum, dass manche gesagt haben, sicherheitshalber führen wir noch die Beschneidung ein für die, die an Christus glauben. Und Paulus hat gesagt, nein, wenn ihr das macht, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Ihr könnt nicht einzelne auswählen. Und da geht's dann auch weiter im Galaterbrief. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jedem, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Wer also eine Regel als verbindlich ansieht oder als entscheidend für Seelenheil, der muss sich dann an alle halten. Es gibt nach Paulus nicht die Option, selektiv auszuwählen. Und das ist natürlich jetzt auch wichtig für uns. Wir können nicht schließlich daraus manche Gebote von Christen einfordern und andere nicht. Und jetzt sage ich was Provokantes und ich glaube, dass das umstritten ist. Ich möchte es mal vorher sagen. Es gibt verschiedene Meinungen dazu und das ist total okay. Wir haben in Agape oft verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Das ist unsere Stärke und ich sage euch meine Sicht der Dinge und ihr prüft es für euch. Okay. Also, ich sage, nicht mal die 10 Gebote sind für uns bindend. Es steht auch nirgends im Neuen Testament, dass Christen die 10 Gebote halten sollen. Jesus macht nämlich was anderes. Er führt alle Gebote, alle samt, in einem zusammen, in dem Gebot der Liebe. Wir lesen. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz erfüllt sich also in dem Ziel, Gott und den Mitmenschen zu lieben. Das ist alles. Es geht um Liebe. Und das war schon immer der Kern der Gebote. Und darum sagt auch Jesus, dass er das Gesetz damit nicht aufhebt, sondern dass er es erfüllt. Es bleibt uns also immer diese Frage, ist das, was ich tue, was ich plane, was ich jetzt machen möchte, ist es liebevoll? Und in der Regel ist es ja so. Das, was liebevoll ist, widerspricht nicht den Geboten Gottes. Es widerspricht nicht den 10 Geboten, weil natürlich fordert auch das Liebesgebot, dass wir nicht morden, stehlen und lügen etc. Aber nehmen wir mal an, es ist in einer Situation liebevoller zu stehlen. Meine Kinder sind am Verhungern, ich stehle jetzt was zu essen, nur mal zum Beispiel. Ja? Dann ist das Liebevolle das Richtige. Sogar töten kann mal richtig sein. Denken wir an die Attentäter, die versucht haben, Hitler zu töten. Oder es ist eine gute Richtschnur, wie auch alle Gebote eine gute Richtschnur für uns sind, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Aber es gibt Familiensituationen, zum Beispiel, wo irgendwie Gewalt oder Missbrauch oder sowas im Spiel ist. Da ist es liebevoller, die Beziehung zu den Eltern abzubrechen, weil andere oder man selbst dadurch geschützt werden. Es geht um die Frage, was ist liebevoller? Es geht nicht um das Einhalten von Regeln im Christentum. Jetzt ist es so, das klingt auf den ersten Blick vielleicht zu weich, zu einfach. Dann kann man sich ja alles irgendwie hindrehen. Und ich muss sagen, das ist ein legitimer Einwand. Ich sehe aber bei Jesus, dass das, was er fordert, immer drüber hinausgeht. Dass Liebe mehr verlangt. Liebe ist eine krasse Sache. Liebe ist nicht Beliebigkeit. Sie ist radikal. Jesus hat uns gezeigt, dass konsequente Liebe bis in den Tod geht. Regeln sind oft einfacher. Ich mache so, dann bin ich auf der sicheren Seite. Liebe muss immer neu gesucht und immer neu gelebt werden. Liebe stellt knallharte Fragen. Liebe mogelt sich nicht durch. Jesus mutet uns das zu, weil er Beziehung will. Wir fragen in einzelnen Situationen, was ist in diesem Moment der Weg der Liebe? Und die Antwort ist dann auch situativ. Und das gibt uns mehr Verantwortung, mehr Mündigkeit als eine Reihe von Gesetzen. Es ist eine Zumutung des liebenden Gottes an uns. Und diese Zumutung ist auch zumutbar, weil wenn wir es falsch machen, können wir immer um Vergebung bitten. Und damit meine ich nicht billige Gnade, denn Liebe gibt sich nicht mit billiger Gnade zufrieden. Liebe sucht leidenschaftlich danach, den Geliebten zu erfreuen. Das ist unsere Motivation. Nicht die Angst vor Strafe, sondern die Freude des Geliebten. Und drum, lasst uns nicht schockiert sein über die schwierigen, über die gewaltvollen und diskriminierenden Stellen im Alten Testament. Wir folgen Jesus nach. Und Jesus hat es uns erklärt. Wir leben nicht mehr im Alten Bund, und wir leben deswegen auch nicht nach den Gesetzen des Alten Bundes. Jesus hat an keiner Stelle zu Gewalt aufgerufen und er hat auch niemals selber Gewalt ausgeübt. Und Jesus ist für uns immer die klarste Offenbarung des Wesen Gottes. Er ist es, dem wir nachfolgen. Das Alte Testament hat ihn vorbereitet und wir lieben das Alte Testament. Wir sind dankbar dafür. Es ist auch leichter, das Alte Testament zu lieben, wenn wir gleichzeitig sein Ziel anerkennen dürfen. Sein Ziel, das sich in Jesus erfüllt hat. Wir leben unseren Glauben als Liebesbeziehung, als Nachfolge, nicht als Gehorsamsprüfung. Mit der Abschaffung des Gesetzes gibt es auch nicht mehr das Prinzip von Belohnung und Strafe. Allen wird vergeben, wenn sie darum bitten. Alle sind geliebt. Der Mann, der neben Jesus am Kreuz hängt, die Samariterin, die x Männer hatte und nicht mal zum Volk der Juden gehörte, die Ehebrecherin, die begnadigt wird von Jesus, der Sohn, der alles verprasst hat, der römische Hauptmann, der zur Besatzungsmacht gehört. Alle waren geliebt von Jesus, ohne dass sie sich diese Liebe verdienen mussten. Das ist der neue Bund, in dem wir leben. Wir sind geliebt, immer und unverdient.